ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Sie wurden Opfer eines Behördenfehlers und haben jetzt dazu beigetragen, dass Rechtsgeschichte geschrieben wird. Die Familie in Rangsdorf, die um ihr Haus kämpft. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. Das Paar in Rangsdorf muss sein Haus nicht abreißen. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Der Fall wurde an das Oberlandesgericht Brandenburg zurückverwiesen. Die Familie ist erst einmal erleichtert, wie der RBB erfahren hat. Unser Reporter Johann Frederik Paul berichtet.
Alles begann vor fast 15 Jahren, als Familie W. aus Rangsdorf an einer Zwangsversteigerung mitgemacht hatte. Ein kleines, verwuchertes Gartengrundstück sollte der Ort für das neue Eigenheim werden. Freunde wohnen in der Nähe und die ganze Familie packt beim Bauen an. Aber dann entscheidet das Landgericht Potsdam 2014, bei der Zwangsversteigerung gab es Fehler. Das Grundstück hat einen Erben. Seitdem geht es durch die Instanzen. Zuletzt hieß es, die Familie müsse das Haus räumen und sogar abreißen. Doch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute entschieden, das Haus muss nicht abgerissen werden. Und es steigert sogar den Grundstückswert. Erstmal aufatmen bei Frau W.
Also der BGH hat den Kläger ja erstmalig in die Situation gebracht, dass der einen Verwendungsaufsatz zahlen muss. Das wären die Baukosten aus dem Jahre 2011-12. Also er muss tatsächlich Geld in die Hand nehmen, um in den Besitz wiederzukommen. Und ich hoffe einfach, dass der sich zu Verhandlungen nochmal mit uns an den Tisch setzt erstmalig und es so ein bisschen so einen Hoffnungsschimmer noch gibt.
Ja, vielleicht, so hofft sie, kann man sich jetzt einigen. Aber solange nicht die letzte richterliche Entscheidung getroffen wurde, sieht Frau W. keine Option, das Haus zu verlassen.
Ich bin ja mehr oder weniger hier so ein bisschen gefangen. Wir hängen hier mit einer Grundschuld drin. Man kann ja gar nichts planen. Also ich habe eine Grundbuchsperre, kann jetzt auch alternativ nichts investieren oder mich umschauen nach einer Alternative. Und dann ist es einfach hier auch unser Zuhause.
Bleibt also die Hoffnung, dass der Erbe sich die ganze Sache, jetzt wo er zahlen muss, nochmal überlegt und sich er und Familie W. einigen können. Wie viel der Erbe jetzt zahlen soll, muss wieder das Oberlandesgericht Brandenburg entscheiden. Und das, so hofft Frau W., schnell.
Ich würde es jetzt einfach gerne abschließen. Es ist wirklich anstrengend, die Auseinandersetzung. Oh ja, man möchte es jetzt einfach irgendwie mal ein Ende finden.
Um dann nicht mehr in Ungewissheit zu leben.
Und der Bundesgerichtshof hat mit dem Urteil heute nicht weniger als die gängige Rechtsprechung verändert. Bisher galt immer, dass Eigentümer vom Nutzer ihres Grundstücks den Abriss eines Hauses verlangen dürfen. Die S-Bahn hat die Chance, nächste Woche in Berlin groß rauszukommen. Wollen wir mal hoffen, dass alle Weichen halten und niemand Kabel anzündet oder klaut. Verdi hat die Beschäftigten der BVG nämlich einmal mehr zum Warnstreik aufgerufen für 2 Tage. Von Mittwoch Betriebsbeginn an bis Donnerstag Betriebsschluss. Das heißt, der Warnstreik schwappt dann bis in den Freitag rein. Passt genau zur nächsten Verhandlungsrunde in diesem Tarifkonflikt. Unser Landespolitikreporter Thorsten Gabriel mit den Statements von Verdi und der BVG.
Mit 2 Tagen Warnstreikrampe geht die Gewerkschaft Verdi in die vorerst letzte BVG-Tarifverhandlungsrunde am nächsten Freitag. Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt.
Die Arbeitgeber haben ja in der letzten Verhandlungsrunde am Mittwoch ein neues Angebot vorgelegt. Das haben wir an die Beschäftigten gegeben und die haben dieses Angebot abgelehnt, als unzureichend abgetan. Und deswegen braucht es jetzt mehr Druck für die letzte Verhandlungsrunde in der nächsten Woche.
Es ist bereits der 4. Warnstreik in diesem Jahr, zu dem die Gewerkschaft die BVG-Beschäftigten aufruft. Von einer unnötigen Eskalation sprechen die Berliner Verkehrsbetriebe. Personalvorständin Jenny Zeller-Grote sagte dem RBB auf Nachfrage:
Wir sind Verdi in 4 Schritten deutlich entgegengekommen. Jetzt ist Verdi an der Reihe, einen Kompromissvorschlag zum Thema Entgelt an den Tisch zu bringen, statt weiter an Maximalforderungen festzuhalten. Der Ball liegt jetzt bei Verdi.
Verdi fordert unter anderem 750 Euro mehr pro Monat für alle Beschäftigten und höhere Schichtzulagen. Die Verkehrsbetriebe hatten bei den Grundgehältern zuletzt rückwirkend zum 1. Januar 240 Euro mehr monatlich angeboten und ab März nächsten Jahres noch einmal 135 Euro mehr. Sollte es am Freitag nächster Woche keine Einigung geben, würde die letzte Eskalationsstufe drohen. Dann wären die Verhandlungen gescheitert und Verdi hat bereits angekündigt, dann eine Urabstimmung für einen unbefristeten Streik einzuleiten.
Das könnte also noch kommen. Besser spät als nie. Eine Enquetekommission des Landtags in Potsdam untersucht, was in der Corona-Pandemie passiert ist. Landespolitikredakteur Hanno Christ zur Vorgeschichte und zum Ziel des Gremiums.
Saskia Ludwig von der CDU und Lars Hünig von der AfD haben hohe Erwartungen an das Gremium.
Eine Enquetekommission ist eine Kommission, die in die Zukunft schauen soll. Was muss in Zukunft, falls es mal wieder so eine Situation geben sollte, anders und besser laufen?
Eine Änderung des Pandemieplans und eine Änderung des Katastrophenschutzplans. Das wäre der Optimalfall. Und zwar so, dass so wie wir es vorher gesehen haben, dass viel politischer Einfluss genommen wird, ausgeschlossen wird.
Dabei hatte die AfD in der vergangenen Legislaturperiode bereits 2 Corona-Untersuchungsausschüsse angestoßen. Die aber hatten eher den Charakter eines Tribunals für Regierende und Wissenschaftler. Diesmal, so die Hoffnung, soll es versöhnlicher zugehen, weniger rückwärtsgewandt. Die Kommission wolle heilen, meint etwa Julia Sahi von der SPD.
Der Steuerzahler ermöglicht diese Kommission. Deswegen ist sie eigentlich heilig. Es ist ein Raum, in dem man auch sagen könnte, das würde ich heute anders machen. Aber dazu muss das Klima gegeben sein. Und dieses Klima zu schaffen, dafür ist jede Fraktion, jeder Sachverständige, alle sind dafür angehalten, ein sachliches, ruhiges Gesprächsklima zu erstellen.
Christian Dorst vom BSW meint, die einst Regierenden hätten etwas gut zu machen.
Ich sehe schon eher diejenigen, die sozusagen die Maßnahmengegner so verteufelt haben, die sollten schon im Zuge des Erkenntnisprozesses dann zu der Einsicht kommen, dass da wohl die eine oder andere Entschuldigung vielleicht mal fällig wäre.
In etwa 4 Jahren will die Enquetekommission Ergebnisse liefern und im besten Fall zu Versöhnung beitragen.
Vielleicht geht Brandenburg bei der Aufarbeitung der Pandemie mit gutem Beispiel voran. Der Bund hat solch eine Untersuchungskommission noch nicht hingekriegt. Im Landkreis Barnim will die CDU eine Arbeitspflicht für Asylbewerber und Bürgergeldempfänger durchsetzen. Der Kreistag hat mit den Stimmen von CDU und AfD einen sogenannten Prüfantrag beschlossen. BVB-freie Wähler haben sich enthalten. Etwa 80 Cent pro Stunde soll es geben. Ausgenommen werden sollen kranke Menschen und Alleinerziehende. CDU-Fraktionschef Daniel Sauer im Kreistag sagte dem RBB Folgendes.
Uns ging es darum, mit diesem Antrag die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Arbeitsgelegenheiten für Menschen, die Bürgergeldbezug haben und für Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, in Barnim geschaffen werden. Heißt, dass wir Dinge von den Menschen, die bislang von uns Leistungen bekommen, auch zurückgeben wollen, dass sie fürs Gemeinwohl tätig sein können. Und darum ging es uns mit dem Schaffen von Arbeitsgelegenheiten.
Das Ergebnis einer Straßenumfrage in Bernau.
Das befürworte ich. Die sollen sich ja auch ein bisschen einbringen hier.
Also ich wäre dafür, wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie arbeiten.
Weil es ist langweilig, wenn man kann nicht arbeiten, zu Hause bleiben, kein Geld.
Aus der linken politischen Ecke kommt vor allem viel Kritik, wie der Fraktionsvorsitzende der Linken, Lutz Kupitz, bestätigt.
Das ist ein reiner Schaufensterantrag, der Verwaltungshandeln bindet ohne Ende und dass der auch so nicht umsetzbar sein wird.
Stimmungsmache gegen sozial Schwache und das mit großem Aufwand, sagen die Gegner der Arbeitsmobilisierung. Der Arbeitsmarkt brauche nachhaltige Lösungen und nicht kurzfristige Maßnahmen, die Kosten verursachen.
Das heißt, ich muss die Kommunen finden. Das heißt, ich betreibe einen Riesenaufwand und weiß überhaupt noch nicht, was dabei rauskommt.
Doch die Barnimer Christdemokraten halten an der Idee fest und sind zuversichtlich, dass es auch keine juristischen Bedenken zur Umsetzung geben wird.
Thorsten Glauche und Magdalena Dertsch aus dem RBB-Studio Frankfurt-Oder berichteten. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg zieht Konsequenzen aus der Berichterstattung über den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar. Wie der Sender mitteilte, legen Programmdirektorin Katrin Günther und Chefredakteur Dr. David Biesinger ihre Ämter nieder. Zusätzlich sollen im RBB strukturelle Maßnahmen durchgeführt werden, um hohe journalistische Standards sicherzustellen. Jan Menzel aus der RBB24 Landespolitikredaktion fasst zusammen, wie diese Konsequenzen begründet wurden.
Katrin Günther, die Programmdirektorin, hat ihren Schritt so begründet, dass sie eine Verantwortung auch bei sich sieht. Es sei in den vergangenen Wochen zu schnell und zu viel über mögliche Fehler von Einzelnen gesprochen worden. Sie sei aber der Auffassung, dass der RBB in diesem Fall insgesamt programmlich versagt habe. Und nach einem solchen Fehler dürfe nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergegangen werden. Deshalb wolle sie als Programmdirektorin dieses Zeichen setzen. David Biesinger erklärte, ein Neuanfang an der Spitze der Chefredaktion sollte dazu beitragen, die publizistische Reputation des RBB wiederherzustellen. Er habe daher angeboten, die Funktion des Chefredakteurs abzugeben. RBB-Intendantin Ulrike Demmer dankte beiden. Sie sprach von einem starken Signal, das zeige, dass die Führung des RBB zu ihrer Verantwortung stehe. Der Anspruch sei, das uneingeschränkte Vertrauen des Publikums in die unabhängige, unvoreingenommene und verlässliche Berichterstattung des RBB wiederherzustellen. Die Intendantin dankte aber auch ausdrücklich Günther und Biesinger für ihre bisherigen großen Leistungen.
Und wie es nun im Rundfunk Berlin-Brandenburg weitergeht, personell und strukturell, dazu noch einmal RBB24-Reporter Jan Menzel.
Bei den ersten Konsequenzen, die der Sender angekündigt hat, geht es auch um die Arbeitsabläufe und die Strukturen. Es wird künftig so sein, dass die investigativen Einheiten des RBB in Recherchen dieser Tragweite zwingend einbezogen werden, um ihre Erfahrung und ihr Wissen zu nutzen. Außerdem soll die Chefredaktion eine aktive Rolle einnehmen, wenn es darum geht, solche Recherchen zu kontrollieren. Und als weitere Maßnahme wird es verpflichtende Schulungen zur Verdachtsberichterstattung geben. Auf der personellen Ebene wird Katrin Günther zunächst weiter kommissarisch das Amt der Programmdirektorin wahrnehmen, bis eine Nachfolge gefunden ist. Kommissarische Chefredakteurin des RBB wird Stefanie Pieper. Sie ist aktuell Leiterin der Abteilung RBB24 Inforadio und Digital.
Das war Jan Menzel aus der RBB24 Landespolitikredaktion. Er informierte darüber.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Kira Hausmann. Der Familienalltag mit drei kleinen Kindern ist fast schon ein Fulltime-Job. Aber manche jungen Mütter setzen dem noch eins drauf. Julia Ehrenreich aus Berlin-Karlshorst zum Beispiel. Sie hat sich nach ihrer Elternzeit mit einer Geschäftsidee selbstständig gemacht, gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester. Mit einem Produkt, das ihr selbst im Alltag als Lastenradfahrerin gefehlt hat.
Meine Schwester und ich, meine Zwillingsschwester und ich, wir haben VioVelo gegründet vor 2 Jahren circa, um farbige Regenverdecke für Lastenräder zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, weil es dieses einfach noch gar nicht gibt. Das war wirklich, es ist ein absolutes Herzensprojekt.
Die Regenverdecke schützen vor allem die Transportbox beim Lastenrad. Normalerweise sind sie schwarz, bei Julia Ehrenreich sind sie leuchtend pink oder blau. Den Schwestern geht es vor allem darum, gesehen zu werden im Straßenverkehr. So ein Startup aufzuziehen mit Kleinkindern gelingt nur mit Hilfe von außen, zum Beispiel durch den Partner.
Meine Kinder sind 10, 4 und 2. Da ist auf jeden Fall immer viel zu tun zu Hause. Aber ich kann sehr, sehr flexibel arbeiten. Das heißt, in manchen Wochen kann ich komplett 40, 50 Stunden richtig Gas geben, wenn mein Freund dann viel übernimmt. Und an anderen Wochen muss ich dann halt die Care-Arbeit übernehmen und da ist es dann deutlich weniger.
Die speziellen Regenverdecke gibt es bislang online zu bestellen oder direkt bei einem Kreuzberger Fahrradhändler. Der Preis für eine Abdeckung liegt zwischen 220 und 360 Euro. Etwas teurer als die herkömmlichen schwarzen Verdecke. Der Fahrradhändler ist ein wichtiger Kontakt zum Kunden, der das Feedback direkt weitergibt.
Die laufen gut. Es sind ja etwas individuelle Produkte und viele Kunden sind natürlich daran interessiert, ihre Räder zu individualisieren. Und da ist dann halt so ein Verdeck in einer anderen Farbe natürlich immer eine tolle Ergänzung.
Bisher wirft die Geschäftsidee noch keinen Gewinn ab, aber die Verkaufszahlen steigen. Für ihren Lebensunterhalt macht Julia Ehrenreich nebenbei noch andere Bürojobs. Für ihr eigenes Produkt erstellt sie ständig neue Entwürfe und Modelle. Produziert wird in Sachsen. Das zu finden war die größte Schwierigkeit. Aber neue Herausforderungen stehen ständig an.
Wie zum Beispiel der ganze Verkauf. Der ganze Vertrieb und das Marketing, das habe ich total unterschätzt. Ich habe natürlich selten Urlaube oder Wochenenden, in denen ich dann nichts mache und den Stift fallen lasse. Aber das ist dann so ein bisschen der Preis.
Doch die Liebe für ihre selbst entwickelten Regenverdecke wiegt all die Mühe auf.
Also wir wünschen uns natürlich weiterhin, uns kreativ ausüben zu können und viele neue Produkte auf den Markt zu bringen. Einfach zu wachsen und Freude an der Arbeit zu haben.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.